Ja, als ich meinen Beitrag eingereicht habe für die Foskis im Academic Track, da hieß es, ich soll ein Abstract einreichen mit 3000 Zeichen ungefähr. Also habe ich so ein bisschen was geschrieben in Word und dann in Word nachgeguckt, okay, wie viele Zeichen sind es jetzt? Und da gibt es zwei Angaben, die Zeichen mit Leerzeichen und die Zeichen ohne Leerzeichen. Das eine ist natürlich deutlich mehr als das andere. Und ich habe meinen Kollegen gefragt, ja du, was meinst du, welche Zahl zählt jetzt, welche Zeichen sind gemeint? Und mein Kollege meinte, ja, also Foskis, eher so eine technische Community, er würde sagen, die Zeichen mit Leerzeichen, daran soll ich mich orientieren. Und genau darüber möchte ich heute reden, nicht, ob jetzt die Leerzeichen zählen oder nicht, aber wenn darauf jemand eine Antwort hat, auch gerne, sondern über das Thema die Kontextinformation, die wir brauchen, um Informationen oder um Daten richtig zu interpretieren. Zum Beispiel eben, aus welcher Community kommt diese Angabe 3000 Zeichen oder welche Definition steckt hinter Zeichen in diesem Kontext? Also eben den Kontext, den wir brauchen, um das richtig zu interpretieren und zu verstehen. Mein Name ist Esther Scheck und ich werde jetzt ein bisschen sprechen über Metadaten für eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis. Wie komme ich überhaupt dazu? Ein paar kurze Sätze zu mir. Ich habe eigentlich einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund, den Bachelor und den Master, bin jetzt an der TU Wien in der Forschungsgruppe Kartografie, mache dort Lehre, Forschung und bin auch Doktoratsstudentin und arbeite einfach total gern mit Daten, vor allem mit quantitativen Daten. Würde auch sagen, da bin ich recht leidenschaftlich für. Was hier wahrscheinlich nichts so Besonderes ist, aber in vielen anderen Kontexten können Leute das nicht so nachvollziehen. Und meine Forschung zu dem Thema kommt aus dem her, dass für jede, also ich komme eben aus der Kartografie jetzt, und für jede Karte, für jede Anwendung, für jede Analyse brauchen wir erstmal Daten. Zum Beispiel basemap.de sind unten so ein paar Datenquellen angeführt. Oder ich habe auch mal in die Open Sense Map geguckt, bin da zufälligerweise in Münster auf einen Sensor gestoßen, der vor 8 Tagen oder mittlerweile ein bisschen mehr eine Temperatur von minus 39 Grad gemessen hat. Leider gibt es sonst keine Informationen über diesen Sensor, über diesen Sensorstandort, außer dass er draußen ist. Und ich kann mir nicht erklären, woher diese minus 39 Grad kommen, weil mir der Kontext fehlt von diesem Sensor. Oder noch ein anderer Sensor, der hat eben auch an dem Tag, als ich geguckt habe, 27 Grad gemessen. Ich habe auf Wetter online geschaut, habe mich schon gefreut. Ja, ich fahre jetzt nach Münster, da ist es schön sommerlich. Eigentlich hatte es nur 15 Grad. Aber wenn man sich dann zum Beispiel auch die Temperaturaufzeichnung im Zeitverlauf ansieht, sieht man diese Tag-Nacht-Schwankungen. Also meine Interpretation wäre, der Sensor steht wahrscheinlich in der Sonne und da wird es wirklich warm, wenn die Sonne scheint. Aber auch wieder eine Kontextinformation, die hier nicht gegeben ist, die man sich nur vielleicht irgendwie denken kann. Eine weitere Anwendung, die ich ganz kurz zeigen möchte, ist Kretzelfarben, basiert auf einer Open-Source-Anwendung von der ODIS Berlin und wir an der TU Wien in der Forschungsgruppe haben die dann auch adaptiert für Wien, wo die Flächennutzung in der Stadt dargestellt wird und eben auch dafür braucht es Daten, um das überhaupt visualisieren und analysieren zu können. Und ich frage mich eben, verstehen wir diese Daten, die wir ständig verwenden, für alles, was wir machen, verstehen wir die überhaupt gut genug, um wirklich verantwortungsbewusst und kritisch damit umzugehen? Jetzt habe ich schon öfter diesen Ausdruck verwendet, was meine ich eigentlich mit einer verantwortungsvollen und kritischen Geodatenpraxis? Für mich sind da drei Aspekte ganz wichtig. Und zum Ersten ein Verantwortungsbewusstsein als DatennutzerIn für betroffene Communities und eine Auseinandersetzung damit, welche möglichen, vielleicht auch negativen Konsequenzen meine Datennutzung, meine Anwendung, meine Karte, was auch immer, haben kann auf bestimmte Communities oder Gesellschaftsgruppen. Der zweite Punkt schließt wunderbar an den Vortrag von vorher, wo es auch schon hieß, Technologie ist nie neutral und das Gleiche gilt für Daten, es sind nie neutral oder objektiv, ist auch eine der Grundprämissen in den Critical Data Studies, wo ich sehr viel hernehme für meine Forschung. Und der dritte Aspekt, den ich wichtig finde, wo man vielleicht auch darüber diskutieren könnte, ist auch das Ziel, nicht nur negative Konsequenzen zu vermeiden, sondern auch zu einer gerechteren Gesellschaft beizutragen mit einer verantwortungsvollen und kritischen Geodatenpraxis. Und ich glaube, wir sind als DatennutzerInnen total in der Verantwortung, eben darüber nachzudenken, wie können wir verantwortungsvoll mit den Daten umgehen, weil ja total viele Entscheidungen auch auf Daten basieren. Wer heute Morgen bei der Keynote schon da war, da gab es ja eine ganze Auflistung an Beispielen, wo offene Daten verwendet werden, eben um Entscheidungen zu treffen, um Planungen zu machen und so weiter. Und ich würde sagen, diese verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis ist relevant auf verschiedenen Ebenen und für verschiedene Rollen. Es ist schon so ein bisschen durchgeklungen. Ich beziehe mich jetzt aktuell vor allem auf die Rolle der DatennutzerInnen, aber natürlich sind auch andere Rollen wichtig. Und eben dieser Aspekt von Kontextinformation zu einem Datensatz ist für mich so eine Schnittstelle von DatenproduzentInnen oder DatenveröffentlicherInnen hin zu den DatennutzerInnen. Und da ist eben Metadaten an sich ein guter Ansatz, um Kontextinformationen von eben diesen Rollen auch zu den DatennutzerInnen zu kommunizieren, damit eben ich als DatennutzerIn und wahrscheinlich sind Sie alle auch DatennutzerInnen eine gute Entscheidungsgrundlage habe dafür, wofür sind meine Daten tatsächlich nutzbar. Also ich würde sagen, es ist ein weiterer Aspekt einer Fitness-for-Use-Analyse, eben auch sich mit den Kontextinformationen auseinanderzusetzen. Nochmal ganz kurz, was ist gemeint mit diesem Kontext? Das ist ja so ein bisschen schwer fassbares Konzept auch irgendwie, aber in den Critical Data Studies beschreibt es eben, dass die Situation, in der ein Phänomen oder ein Prozess stattfindet, zum Beispiel eben eine Datenproduktion, einen Einfluss darauf hat, wie dieser Prozess abläuft und wie dann auch das Ergebnis aussieht. Und das kann zum Beispiel sich zeigen in verschiedenen Definitionen, die angewendet werden. Für Wald zum Beispiel gibt es in verschiedenen Ländern und verschiedenen Institutionen total viele verschiedene Definitionen. Und was vielleicht in dem einen Datensatz als Wald zählt, zählt in dem anderen nicht. Und gerade wenn wir mehrere Datensätze verbinden wollen, weil wir vielleicht global Daten vergleichen wollen oder selbst wenn es nur zwischen verschiedenen Bundesländern ist, was wir auch vorher gehört haben bei dem Vortrag über Altkiss, falls Sie da waren, auch da gibt es schon auf zwischen den Bundesländern viele verschiedene, sind die Datensätze unterschiedlich. Und eben um verschiedene Datensätze gut integrieren zu können miteinander, braucht es ein Wissen über diesen Kontext. Ähnlich ist es mit OpenStreetMap-Tags, die sind zwar auch im Wiki definiert, aber tatsächlich werden sie unterschiedlich interpretiert, unterschiedlich angewendet, vor allem dann auch in verschiedenen Regionen, wo vielleicht Konzepte anders verstanden werden. Oder eben auch bei Sensoren, es macht einfach einen Unterschied bei einem Temperatursensor, ist er drinnen oder draußen, vielleicht auch auf welcher Höhe ist er in der Sonne oder im Schatten oder ist er vielleicht im Gefrierschrank oder wo auch immer diese minus 39 Grad herkommen. Und um eben mir anzuschauen, welche Rolle spielen Kontextinformationen für so eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis, habe ich mir zwei Dinge angeschaut. Zum einen verschiedene Dokumentations- und Reflexionsframeworks für Kontextinformationen und zum anderen Metadaten und ganz konkret den ISO-Standard für Metadaten für Geodaten. Zuerst möchte ich kurz auf diese Frameworks eingehen. Da habe ich mir insgesamt 7 Stück angeschaut, die in den Critical Data Studies oder auch in der Forschung zu ethischer KI und Machine Learning entwickelt werden, mit dem Ziel, entweder für Daten produzierende Stellen irgendwie einen Leitfaden zu geben, welche Kontextinformationen sollten dokumentiert werden, eben gerade bei Google oder Microsoft, wo ganz viel Machine Learning Modelle entwickelt werden, findet auch viel Auseinandersetzung damit statt, wie kann das ethisch und verantwortungsbewusst passieren. Oder eben auch im Sinne von Reflexionsframeworks, wo es darum geht, als DatennutzerIn, was sind Informationen, über die ich reflektieren kann oder sollte, um eben dann auch gut mit diesem Datensatz umgehen zu können. Ein Beispiel ist zum Beispiel diese Data Biography, was sich eben an DatennutzerInnen richtet, wo verschiedene Leitfragen, wer, was, wie, wo, wann, wozu wurden diese Daten gesammelt, gestellt werden. Aber eben insgesamt habe ich mir 7 davon angeguckt. Man soll da jetzt auch gar nicht so viel erkennen. Die Kernessenz ist, Sie sind sehr unterschiedlich in ihren Formaten. Teilweise ist es ein Google Sheet Template, teilweise ist es ein PDF, teilweise ist es eine interaktive Web-Applikation. Also da gibt es von der Struktur her sehr viele verschiedene Frameworks. Und ich habe mir eben dann auch angeguckt, wo gibt es da inhaltlich Gemeinsamkeiten. Das ist eine sehr, sehr große Excel-Liste geworden, wo ich versucht habe zu identifizieren, was sind Aspekte bei den Kontextinformationen, die in sehr vielen dieser Frameworks auftauchen. Nicht, weil das dann die einzig wichtigen sind, aber um mal so einen ersten Anhaltspunkt zu haben, wo sind sich denn viele in der Literatur einig, was relevante Kontextinformationen sind in der Arbeit mit Daten. Die habe ich hier aufgelistet. Ich werde da jetzt nur oberflächlich drauf eingehen. Es gibt auch ein Paper zu meinem Beitrag, wo das nochmal ein bisschen ausführlicher drin ist. Aber häufige Aspekte sind zum einen so selbstverständliche Sachen wie Titel und Beschreibung des Datensatzes, was wir, glaube ich, auch wirklich mit jedem Datensatz erwarten und erwarten sollten. Aber auch andere Punkte wie die Motivation und der Zweck der Datenerhebung, die Finanzierung des Datenproduktionsprozesses, das Veröffentlichungsdatum, aber auch andere temporale Informationen, verschiedene Rollen, zum Beispiel, wer hat den Datensatz erstellt, wer ist Eigentümer, Veröffentlicher oder eben auch Pfleger, die Frage nach der Art der Daten und den Features, auch Informationen zu Quellen und Methoden und dem Produktions- und Bereinigungsprozess werden in den meisten Frameworks abgefragt, sowie Informationen zu Pflege und Aktualisierung. Und was auch ganz interessant ist, in den allermeisten Frameworks werden auch Informationen abgefragt zu sensiblen Daten und menschlichen Attributen. Ich weiß nicht, ob menschliche Attribute so eine gute Übersetzung ist aus den englischen Texten, aber letztlich ist damit gemeint, wenn ein Datensatz demografische Gruppen beschreibt und zum Beispiel Attribute enthält wie sexuelle Orientierung, sozioökonomischer Status, dann sollte man besonders vorsichtig mit diesem Datensatz umgehen und besonders nochmal drüber nachdenken, was kann ich damit machen, um eben keine weitere Stigmatisierung zum Beispiel zu fördern oder sowas. Und man könnte denken, okay, aber hier geht es um Geodaten, was soll das hier? Aber zum einen möchte ich argumentieren, dass eben auch Daten, die gesellschaftliche Gruppen beschreiben, einen räumlichen Bezug haben können und damit Geodaten sind. Und zum anderen gibt es, glaube ich, auch speziell für Geodaten bestimmte Limitationen, die sich daraus ergeben, zum Beispiel, dass genauso wie gesellschaftliche Phänomene auch natürliche Phänomene wie zum Beispiel Bodenbedeckung nicht immer ganz klar voneinander abgrenzbar ist und letztlich Herausforderungen, die wir sehen in der Arbeit mit Daten über Menschen, dass die auch zum Teil übertragbar sind in der Arbeit mit Daten von natürlichen Phänomenen. Auch noch zwei Punkte, die häufig vorkommen und relativ intuitiv sind, würde ich sagen, ist das Thema Anwendungen und natürlich Zugang, Nutzungsbedingungen und Lizenzen. Ups. Das habe ich dann gegenübergestellt mit dem ISO-Metadatenstandard für Geodaten. Ganz kurz noch, ich glaube, Metadaten ist wahrscheinlich den allermeisten hier ein Begriff. Was ich aber hier einleitend noch sagen will, ist, dass man grundsätzlich sagt, Metadaten sollen drei grobe Zwecke erfüllen: Datenquellen auffindbar machen, die Nutzbarkeit evaluierbar machen und eben auch es ermöglichen oder erleichtern, verschiedene Datensätze miteinander zu integrieren. Und ich würde da hinzufügen, vielleicht ist es kein eigener Punkt, aber auf jeden Fall relevant, beim zweiten und dritten Punkt eben auch Metadaten, um Kontext zu kommunizieren. Es gibt total viele verschiedene Standards, Richtlinien, Schemas, Metadatenprofile. OSGEO arbeitet auch dazu, Dublin Core und so weiter. Ich habe das Gefühl, ich habe immer noch nicht so ganz den Überblick, was es da gibt und was die verschiedenen Sachen sind. Aber ganz oft wird sich dann auf den ISO-Standard bezogen und den habe ich mir auch rausgegriffen. Es ist einer der umfangreichsten Standards, um ihn genauer zu untersuchen. Es gibt den ISO-Standard für Metadaten für Geoinformationen, das ist der 19115. Und der bezieht sich aber auch auf einen anderen ISO-Standard für die Datenqualität von Geodaten. Das ist dann eben der zweite. Und was ganz interessant ist, als ich mir den ISO-Standard genauer angeschaut habe und auch verglichen habe mit den Inhalten in den Frameworks, dass der ISO-Standard vom Format her ganz anders ist. Also es ist so ein, ich weiß nicht, ob schon mal jemand den ISO-Standard durchgelesen hat. Durchlesen ist auch übertrieben. Ich musste mich da so richtig durcharbeiten. Ich fand es nicht so einfach zu verstehen. Es ist ein höchst formalisiertes Dokument. Man braucht auch eine Lizenz, um überhaupt zugreifen zu können, oder man zahlt relativ viel Geld, also auch nicht offen. Und es geht, wenn ich es beschreiben würde, würde ich sagen, beim ISO-Standard geht es vor allem darum, wie man Informationen festhält. Und der ISO-Standard gibt ein bisschen so Behälter vor, wo man da bestimmte Informationen auf eine bestimmte Art und Weise reinpacken kann, während die Frameworks konkrete Fragen stellen und nach konkreten Informationen fragen. Also da ist das Format sehr unterschiedlich, aber ich bin eben auch draufgekommen, der ISO-Standard ist sehr, sehr umfassend, wenn man ihn eben auch mit den häufig genannten Aspekten in den Frameworks vergleicht. Deswegen, genau, das sind viele der Aspekte, die sowieso drin sind. Hier ein kurzes Beispiel, was ich meine mit diesem anderen Format, zum Beispiel eine Rolle von DatensatzerstellerIn oder PflegerIn. Im ISO-Standard würde man dann in der Klasse Metadata Identification Point in dem Attribut Point of Contact über die Rollendefinition in CI Responsibility definieren. Also so ein bisschen kompliziert, finde ich. Aber eben, es ist möglich, im Rahmen des ISO-Standards diese Informationen festzuhalten. Genau, viel interessanter als die Überschneidungen sind eigentlich die Unterschiede. Und da ist eben ganz klar deutlich geworden, dass Informationen zu sensiblen Daten und menschlichen Attributen sowie der Repräsentativität und Limitationen im ISO-Standard nicht enthalten sind. Was man so ein bisschen damit erklären kann, vielleicht, dass der ISO-Standard sich hier auf Geodaten bezieht und da eben vielleicht weniger intuitiv Datensätze über Personen mitgedacht werden. Was aber im ISO-Standard sehr viel ausführlicher ist als in vielen der Frameworks, ist das Thema Datenqualität. Wie gesagt, da gibt es einen eigenen Standard für. Und was auch auffällt, ist, dass einige Metadaten, die eben spezifisch für Geodaten sind, zum Beispiel das Koordinatenreferenzsystem, den Maßstab und so weiter, dass die in den Frameworks nicht vorkommen, was aber auch Sinn macht, weil keiner der Frameworks sich irgendwie konkret auf Geodaten bezieht. Ich habe aber also eigentlich versucht, die inhaltliche Überschneidung zwischen diesen beiden Sachen zu finden. Gibt es auch eine große Überschneidung, aber ich hatte am Weg die Erkenntnis, eigentlich ist es vielmehr als Ergänzung vielleicht zu sehen, denn der ISO-Standard ermöglicht in der Theorie die Dokumentation der meisten Kontextinformationen aus den Frameworks und sie könnten sich eben als Formate ganz gut ergänzen. Das steckt aber schon drin in der Theorie. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Metadaten geht, finde ich, ist Metadaten in der Praxis, denn die sind ganz häufig lückenhaft und werden auch für mangelnde Nutzerinnenfreundlichkeit und Lesbarkeit kritisiert. Und um das nicht nur aus der Literatur zu nehmen, sondern auch mal exemplarisch mir selber anzuschauen, abgesehen von Erfahrungen von bisher mit offenen Daten, habe ich eben anhand von dem Use Case, anhand von Grätzelfarben, was ich vorher kurz gezeigt habe, mir drei offene Datensätze angeschaut. OpenStreetMap, das österreichische Kataster, und eben, was wir verwenden in der Applikation, die Realnutzungskartierung der Stadt Wien. Und da hat sich genau das bestätigt. Also total viel Informationen, die in den Frameworks gefragt sind, sind nicht über die Metadaten dort ersichtlich oder werden nicht damit veröffentlicht. Und natürlich ist OpenStreetMap da als Crowdsource-Dataset, was sich ja auch sehr, sehr häufig ändert und wo eben auch die Datenquellen sehr heterogen sind, da nochmal eine ganz besondere Herausforderung, weil es keine klassischen Metadaten gibt und auch so ein bisschen die Frage ist, wie können Metadaten für diesen Datensatz überhaupt ausschauen, zumindest Metadaten, die eben diese Kontextinformationen aus den Frameworks beschreiben. Also meine Haupterkenntnis ist, dass eben Metadaten im ISO-Standard als Beispiel auf jeden Fall das Potenzial hätten, diese Kontextinformationen zu dokumentieren und zu kommunizieren und damit eben für DatennutzerInnen mehr Auseinandersetzung und eine verantwortungsvolle und kritische Geodatenpraxis zu ermöglichen. Da sind meine Quellen. Wie gesagt, es gibt auch ein Paper und mich würde auch total interessieren, wenn irgendjemand später noch Lust hat, darüber zu reden, eben wie verknüpft sich das mit Ihrer Praxis, wenn Sie tatsächlich Daten nutzen, weil ich ja jetzt doch eher aus der Forschungsperspektive komme und so ein bisschen theoretischer vielleicht unterwegs bin. Aber ich freue mich da sehr über Austausch. Danke.
Vielen Dank. Bisher sind keine Fragen eingegangen. Hat jemand Fragen im Saal?
Danke, ist eine Anmerkung. Also ich habe mich auch mal vor ein paar Jahren in einer beruflichen Tätigkeit auseinandergesetzt mit dem ISO-Standard. Ist ganz schön, das mal wieder zu sehen, sage ich. Weil es ist, da muss man ganz schön wühlen, ja, das stimmt. Was ich jetzt noch gedacht hatte, vielleicht wäre als ein Format, um diese Kontextinformationen zu speichern, sollte man vielleicht nochmal in GeoDCAT reinschauen. Ist ja auch sehr umfangreich und sehr mächtig, würde ich denken. Ist halt dann doch eher offen als im Vergleich zu dem ISO-Standard halt. Ja. Mhm. Wäre da vielleicht noch eine Idee. Ja, ansonsten, klar, das ergänzt sich. Ne? Mhm. Ja.
Danke.
Zweitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank.
Dankeschön.